Das ist Aldente Entertainment.
Also wenn ich über einen Trend in Events sprechen müsste, würde ich darüber sprechen, es muss Instagrammable sein, sonst findet es irgendwie nicht statt.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Alexander Wolfrum, Teil 2. Und jetzt geht's los. Dies ist der zweite Teil von Lebenslauf unzensiert mit Alexander Wolfrum. Letztes Mal ging es um seine Kindheit zwischen bayerischem Dorfleben und persischen Wurzeln und warum er sich inmitten des wilden Nachtlebens ganz bewusst gegen Alkohol und Drogen entschieden hat. Hört euch die Folge am besten zuerst an, überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2.
Der Bürgermeister find's gut, übernimmt die Schirmherrschaft. Die ganzen Behörden schauten mich an und ich mir wurde heiß und kalt, ja. Also ich kannte schon irgendwelche Leute, die irgendwie ein paar Boxen aufgestellt haben. Mhm. Aber einen Kinoprojektor, woher kriege ich den denn? Also ich bin nachts aufgewacht, habe mich auf meinen Roller gesetzt, bin auf den Königsplatz gefahren und habe mir gedacht, okay, wie mache ich das? Also gut, ich brauche Stühle. Die Leute müssen sich ja irgendwo hinsetzen. Ich brauche eine Leinwand. Woher kriege ich denn jetzt eine Leinwand? Das Internet war noch nicht erfunden. Ja, also woher kriege ich eine Leinwand?
Hast du wahrscheinlich mit einem Verleiher gesprochen oder irgend sowas? Oder
wie bist woher du? Es gab keinen Verleiher in München. Es gab
für Technik und so gab es nicht?
Da habe ich dann irgendwie über drei Ecken von einem Freund, der irgendwie bei meiner Party irgendwelche Boxen aufgestellt hat, der hat gesagt, du, da gibt es eine Firma, die haben solche Projektoren. Mhm. Und die haben gesagt, ja, eine Leinwand haben wir nicht. Also nicht in der Größe. Also so groß wie dieses Tor am Königsplatz. Mhm. Das sind ja 300 Quadratmeter. Mhm. Ich so, ja, dann muss ich irgendein Kino anrufen, ob ich für eine Nacht das rausmachen kann und dahin hängen kann. Und die Kinos haben gesagt, ob ich denn geisteskrank bin. Die können doch nicht ihre Leinwand hergeben.
Wie hast du es gelöst?
Am Schluss gab es so einen Typen aus Köln, der hat sich gedacht, wunderbar, da habe ich einen Depp gefunden. 20.000 Mark vorher, dann gebe ich dir eine Leinwand. Und dann habe ich eine Gerüstbaufirma angerufen und habe gesagt, ihr müsst mir dann ein Gerüst hinbauen. Da muss oben eine Stange sein, unten eine Stange sein und da muss ich die Leinwand reinmachen. Und dann kam der Typ tatsächlich und dann kam die Gerüstbaufirma. Alle haben Geld vorher gewollt und
voller Vertrauen alle.
Ich dachte mir, okay, warte mal, ich habe 25.000 Mark und ich habe jetzt schon 30 ausgegeben. Mir war dann klar, ich bin eigentlich insolvent. Und dann sagte aber ein Typ, mit dem ich studiert habe, nee, du musst ja die Einnahmen dazu zählen. Und ich so, ach ja, richtig. Ich habe ja schon ein paar Tickets im Vorfeld, läuft. Und dann wusste ich, ich bin doch nicht insolvent.
Und dann, welchen Verleiher? Wie bist du an die Verleiher gekommen?
Das war auch noch eine coole Geschichte. Also ich habe dann angefangen rumzufragen, wer denn irgendjemand kennt aus dem Kinobusiness. Ja? Also ich weiß nicht, wie das geht, Kino. Ja? Mhm. Also es gab dann die kuriosesten Szenen. Ja? Es gab dann eine Frau, die hat mich einfach auf einen Kaffee getroffen. Das war eine Kinobetreiberin. Die hat das Kino in der Hans-Sachs-Straße betrieben. Und die war total nett und hat mir erklärt, ich soll doch den neuen Film mit Keanu Reeves nehmen. Mhm. Und ich so, oh toll, diese Frau Reeves, ja, die spielt in welchem Film mit? Ich hatte keine Ahnung, ich kannte mich mit Filmen überhaupt nicht aus. Ja. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, die Verleiher wollen halt 38% oder 40% von deinen Einnahmen. Ich so, okay, die vertrauen mir da. Und dann habe ich erst verstanden, wie das ganze Business funktioniert, das so besondere Tickets haben musste. Und das habe ich dann alles irgendwie hingekriegt, habe hektisch ein paar Freunde angerufen, habe das Mädel in der Bank gefragt, die immer
war
hinter
Speed,
dem...
War das Speed oder welcher Film war das dann?
Ja, das war Speed. Mhm. Das war klar, haben wir im ersten Jahr gezeigt. Dann habe ich Pulp Fiction gekriegt. Und habe Casablanca als ersten Film gezeigt und es waren 40.000 Menschen da.
Und du hast davor, ich stelle mir das gerade vor, eine Woche vorher gebetet, dass das Wetter hält wahrscheinlich, oder?
Ja, es war noch verrückter. Es gab eine Versicherung, es gab so einen Typen, der hat mich versichert. Also wenn ich habe mir immer gedacht, naja, die Locations, die es an mich vermietet haben, die wollten dann immer eine Versicherung und ich habe dann so lange rumgefragt, bis ein Typ gesagt hat, du, ich mache nur Veranstaltungen. Mhm. Und der sagte dann, ja, ich kann dich auch gegen Wetter versichern. Ich so, wirklich? Gegen Wetter? Und dann hat er mich gegen Wetter versichert. Okay. Wahnsinnig teuer, aber ich hatte mir damals ausgerechnet, wenn es 7 Tage lang regnet, ich bin pleite.
Dann bist du weg.
Dann bin ich weg. Und so habe ich dann irgendwann das alles versichert gegen Regen und die hätten mir gezahlt, also quasi die von mir geschätzten Einnahmen. Und da habe ich gesagt, pff, total verrückt, ja. Und
hast du dir gedacht, von mir aus soll es ruhig regnen?
Ja, so war das dann am Schluss auch, ja. Es hat dann schon ein bisschen wehgetan, wenn es geregnet hat, aber die haben dann auch, die sind dafür eingestanden.
Also der erste Tag, die erste Vorstellung, 40.000 Leute
da. Beim ersten Tag waren dann 10.000.
Also 10.000 mal 4 praktisch, oder wie ist das dann? Also die?
Ja, 10.000 mal 99, wenn du dich auf eine Decke legen willst, oder 15 Mark, wenn du dich auf einen Stuhl setzen willst. Und da kamen irgendwie 6.000 oder 10.000 Leute auf den Platz. Ich war völlig überfordert. Also es gab einen Security-Dienst. Die Behörde hatte sowas auch noch nie gemacht. Und es gab einen Kontaktbeamten von der Polizei. Und der hat dann angefangen, Tickets zu kontrollieren, weil er gesagt hat, der Bursch, dem muss man doch irgendwie helfen. Das war total süß. Hat mir erstmal erklärt, wie das Funkgerät geht. Weil das hatte ich bisher noch nicht. Ja, hat gesagt, pass auf, wenn ich dich rufe, sage ich Franz für Alex. Und dann sagst du Alex für Franz. Und dann musste ich das alles lernen, ja. Und ich musste es aber sofort lernen, ja. Weil ich stand da und dann haben die gesagt, du musst jetzt auf die Bühne gehen, vor die Leinwand und die Leute begrüßen. Ich so, wirklich? Das sind total, na gut, mache ich. Und so haben mich die Leute dann, die mir geholfen haben, da einfach hingeschubst und dann habe ich das gemacht.
Wer waren denn so die prägenden Figuren in deinem Werdegang? Es gibt ja, ich glaube, es gibt keine Karriere, es gibt keinen erfolgreichen Weg ohne Menschen, die einem auch mal im richtigen Augenblick begegnen. Welches sind diejenigen, die du da nennen würdest?
Also es gab diese Nina Becker, die mir erklärt hat, wie Kino geht. Es gab den Franz, der mir einfach gesagt hat, wie ein Funkgerät geht. Es gab den Juraprofessor, der mir im zweiten Jahr gesagt hat, pass auf, wenn die Stadt nicht mehr will, dann geht es so und so. Also ich habe versucht, überall aufzusaugen und hatte mich irgendwie daran erinnert, was Woody Allen gesagt hat. In der Realität gibt es die besten Steaks, du musst nur zuhören. Und ich habe versucht, alles aufzusaugen, was ich da mitbekommen habe. Bin aber auch nach Hause gefahren, habe immer in meinen Büchern, meinen Jura-Büchern gelesen, wie das denn wirklich funktioniert. Also der verleiht mir was, das heißt nicht Leih, das heißt Miete. Ah, ich habe den Paragraphen gefunden. Ah, also musste permanent lernen, was ich da tue, was das im Gesetz heißt und habe darüber eigentlich relativ schnell Jura gelernt, weil ich es mir vorstellen konnte. Und wenn andere Leute dann immer gelernt haben, wie eine Behörde funktioniert, ich bin da reingegangen. Ich habe mit denen geredet. Ich habe gesagt, ah, das ist halt die Behörde. Und ich wusste dann relativ schnell, wie das alles funktioniert, weil ich lernen musste. Und ich konnte die Behörden auch selber fragen, welchen Paragraphen sie anwenden und kam am nächsten Tag und habe gesagt, ich habe meinen Juraprofessor gefunden, das geht doch so und so. Und dann haben die Beamten teilweise gesagt, da haben sie recht, dann kriegen sie jetzt die Genehmigung.
Hast du, ich erkenne ein Muster, wage ich zu behaupten, dass du immer wieder anhand von praktischer Anwendung Dinge verstanden hast.
Das stimmt.
Also sowohl bei dem Physik-Kugelschreiber oder bei dem sich brechenden, wackelnden Lichtspiegel, bis hin eben immer zu der konkreten Anwendung, wie Recht tatsächlich funktioniert, weil du es getan hast sozusagen.
Ja.
In der Umsetzung gelernt.
Oder ich musste es ganz schnell lernen. Also ich brauchte ein Büro und in dem Haus, wo ich als Student unterm Dach wohnte, wurde eine Wohnung versteigert. Und das erste Open-Air-Kino war durch und ich hatte Geld, so Bargeld und Geld auf der Bank und dachte mir, scheiße, es wäre ja total praktisch, wenn ich einfach da oben wohnen und darunter ins Büro. Habe dann versucht, die Wohnung zu ersteigern und fragte meinen Mitbewohner, der besser Jura studiert hat als ich, wie geht denn das versteigern? Also kann ich da einfach, und der sagte ganz trocken zu mir, das hatten wir gestern in der Uni, hättest aufgepasst oder wärst gekommen, dann könntest du es jetzt. Hier ist das Skript, buff. Das Skript habe ich an demselben Abend auswendig gelernt. Und haben mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt. Hab die Wohnung ersteigert. Ich liebe den Tag, als ich das getan habe, weil die jetzt ein bisschen mehr wert ist, meine Rente darstellen könnte. Und so lernte ich dann, wie man eine Wohnung ersteigert. Ja, es gibt so ein Muster, dass ich relativ offen sage, irgendwie wird es ja wohl gehen. Irgendwie, also ich bin vielleicht größenwahnsinnig, möchte aber dann schon vorher wissen. Also ich überlege mir das schon gut, was ich da tue, weil das musste ich auch lernen. Ich hatte auch mal Rückschläge. Wenn ich zu schnell, zu groß, zu viel machen wollte, dann gab es auch Rückschläge. Dann habe ich Geld verloren.
Was waren deine größten Rückschläge?
Boah, ich glaube, die dritte Gay Night in Deutschland. Also ich hatte, es gab so ein paar Barkeeper, die sagten zu mir, du kannst so lustige Partys machen, kannst du die auch für uns machen? Ich so, was heißt für uns? Na, für gay. Und ich hatte, also schwul, oder? Mhm. Ich so, aha, okay. Mhm. Dann habe ich zuerst zu denen gesagt, passt mal auf, ich würde nie eine Segelregatta veranstalten, weil ich kann nicht segeln. Ihr versteht schon, oder? Also ich bin halt nicht schwul, ja. Und dann haben die gesagt, nee, das passt schon, du musst nicht schwul sein, um das zu veranstalten. Wir haben hier so einen Comic, der heißt Der bewegte Mann. Lies den mal. Ich habe das Ding wirklich gelesen, als sei es ein Lehrbuch. Ja, und habe mir gedacht, okay, was steht da? Marianne Rosenberg engagieren und Party machen. Okay, habe ich gemacht. Marianne Rosenberg angerufen, die hat gesagt, okay, komme. Wollte ganz viel Geld, habe das Parkcafé angeschrieben, habe gesagt, ich will eine Schwulennacht machen. Die haben wir noch nie gemacht. Dienstagabend von mir aus. Dann habe ich ein paar Flyer verteilen lassen. Für den Flyer habe ich den Typen angerufen, der diesen Comic gemalt hat, der bewegte Mann. Das war Ralf König. Und der schickte mir dann für 200 Mark so eine Einladung. Ich so, okay, kopieren, lochen, abheften, mache ich. Und das war wahnsinnig erfolgreich. Und das habe ich dann zu schnell auf ganz Deutschland ausgedehnt und habe
Eine Serie draus machen wollen,
mhm, quer durch Deutschland. Ich hatte schon Erfahrung mit Serien, hatte das Karaoke im Nachtcafé veranstaltet.
Hattest du veranstaltet?
Ja, die Tischtelefonparty in der Wunderbar am Dienstagabend. Das waren lauter so Serien, die mir dauerhaft
einladen. Das war auch von dir, das ja, ist ja, ja lustig. Thomas Hermanns hatte es doch genau, moderiert auch, ne?
Genau,
das ist genau. Lustig.
Und der Thomas Hermanns, der jetzt großer Comedy-Moderator ist, hatte mir damals gesagt, mach diese Schwulenparty. Und der hat mir das so versucht, näher zu bringen. Und ich habe das dann auch gemacht, habe dann aber auch gemerkt, dass du gründlich sein musst. Wenn du sowas vorbereitest, du musst es gründlich durchdenken, du musst es einfach seriös machen. Und damals habe ich das einfach gelernt, musste dann auch lernen, was Zahlen bedeuten. Also nicht nur, weil ich schätzte, sondern ich musste dann anfangen zu rechnen. Was kostet mich das? Was können denn für Leute kommen? Ja, also es war alles Learning by Doing.
Und die Gainheit war ein Flop und hat dir dann auch finanziell einen richtigen Schaden verpasst?
Ja, die erste war großartig, die zweite war so lala, die dritte war so, geht so, die vierte war schon ein Desaster. Und dann hatte ich aber schon deutschlandweit überall Locations gemietet. Mhm. Und die hat dann ja schon einen sechsstelligen Marktbetrag gekostet. Mhm. Und ich war froh, dass ich irgendwie die letzte Studentenparty lief großartig. Und dann konnte ich das irgendwie, aber ich habe Geld verloren, ja.
Und was gab es sonst an echten Rückschlägen im Leben?
Boah, viele. Mein Vater starb, da war ich 50. Er war 50, ich war 25. Das hat mich sehr traurig gemacht. Ich dachte einmal, ich hätte einen Rückschlag, als man mir mitgeteilt hat, gegen meinen Willen, ich werde Vater. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, das Leben wird sich weiterdrehen. Habe mich dann in den kleinen Säugling verliebt und habe dann gesagt, du bist mein Sohn, ich werde immer zu dir stehen und bin heute sehr froh, dass es ihn gibt. Mhm. Es gibt immer wieder Rückschläge. Jeden Tag ist die Tackernadel nicht in dem Tacker drin und ich denke mir, wie viele Menschen, die selber Unternehmer sind, muss ich ungeduldig sein? Muss ich schnell woanders hin? Muss schnell größer, weiter, größer denken? Und es gibt jeden Tag Rückschläge. Es gibt jeden Tag die Situation, wo ich mir denke, lieber Mitarbeiter, warum kannst du denn nicht mein Gehirn lesen? Warum kannst du nicht sofort verstehen, was ich von dir will? Das finde ich immer einen großen Rückschlag. Und ich liebe die Leute, die lange mit mir zusammenarbeiten und wissen, was ich denke. Ich muss nur drei Sätze sagen und die wissen, was ich denke. Aber ja, es gab viele Rückschläge. In Beziehungen habe ich oft nicht gut hingekriegt. Es gab eine Frau mit zwei Kindern, die ich fürchterlich geliebt habe und mich dann daneben benommen habe. Und die gibt es jetzt nicht mehr in meinem Leben. Und das war für mich 2 Jahre lang das Ende, wirklich. Ich war ein Schatten meiner selbst. Die beiden Kinder vermisste ich als meine eigenen und die Frau konnte mir nicht verzeihen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 55. Das ist noch nicht so lange her.
Vielleicht hört es ja. Vielleicht kommt ja ein Gespräch zustande. Würdest du es wünschen?
Klar, habe ich mir sofort gewünscht, habe ihr Briefe geschrieben, alles vor die Tür gestellt, habe nichts unversucht gelassen, glaube ich, aber nein. Das kann vorkommen im Leben.
Gehört wahrscheinlich auch dazu.
Das muss man auch lernen, ja.
Das Umgehen auch mit Dingen, die einem überhaupt nicht passen.
Ja, es gab immer wieder Situationen, ich war natürlich geprägt von, egal was es ist, ich kann es ändern. Also wenn du zurückschaust, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, egal welches Brett ich bohren musste, wenn ich nur lang genug gebohrt habe, irgendwie habe ich es hingekriegt. Ob ich jetzt eine Leinwand auf den Königsplatz stellen musste oder eine Wohnung kaufen musste oder egal was, ich habe es irgendwie hingekriegt. Manchmal nur 90% gut, was ich auch lernen musste, dass 90% manchmal sehr gut ist. Aber es gab ein paar Sachen, die konnte ich nicht ändern. Also als mein Vater gesagt hat, ich habe Krebs, ich werde sterben, konnte ich es nicht ändern. Und ich konnte auch meinem Vater nicht abgewöhnen, dass er Alkohol trinkt. Das konnte ich nicht abgewöhnen. Ich muss gleich dazu sagen, es war ein sehr ordentlicher Mensch, es war ein sehr pflichtbewusster Mensch, er hatte keine Ausfallerscheinung, aber die Kombination aus Alkohol und Zigaretten ist sehr schlecht. Das musste ich damals lernen. Ich konnte meinen Vater nicht davon abbringen.
Ich will jetzt keine Küchenpsychologie betreiben, aber mag auch das ein bisschen dazu beigetragen haben, dass du so enthaltsam bist?
Der Alkohol auf jeden Fall. Also mein Respekt vor dem Thema Sucht ist wahrscheinlich von daher angelegt. Also zu wissen, es gibt einen Stoff, der ist stärker als mein Vater. Der ist stärker als ganz viele Leute. Ich sehe das in meinem Umfeld, es gibt immer wieder Menschen, die wollen nur ein Feierabendbier, aber ganz unbedingt. Und das ist Sucht. Und davor habe ich großen Respekt, weil Freiheit ist toll. Die Freiheit zu sagen, ich möchte ein gutes Glas Wein oder ich muss es haben. Ich möchte gerne die Freiheit haben. Deswegen darf ich nur einmal pro Woche ein halbes Glas Wein trinken. Dann habe ich die Freiheit, es zu tun.
Es klingt aber so, als ob du dir selbst wirklich dann auch sehr harte Regeln wiederum aufsetzt. Was ja eigentlich genau das Gegenteil von Freiheit ist.
Nee. Da konnte ich dann die Philosophie von Jens Korsen lernen, der gesagt hat, du bist ein Pfennigfuchser, aber ist okay. Mir ist es nicht wert, mich dieser Sucht öfter Alkohol zu trinken, weil dann komme ich in was rein, was zu teuer für mich ist. Das ist Unfreiheit und Misserfolg und Stinken und dick werden und wahrscheinlich Diabetes kriegen. Also ich muss vor vielen Dingen aufpassen, um lange gesund zu leben. Das ist ja zurzeit so ein Trend.
Longevity,
mhm. Ja.
Hast du Angst vor Krankheit und solchen Dingen? Also bist du da sensibel?
Habe ich Angst vor Krankheit? Nee. Ich möchte sie nur nicht haben. Ja, es ist so. Also wann fängt der Hypochonder an? Wann ist eine gesunde Gesundheitsvorsorge noch gegeben? Also in meinem Leben habe ich ein paar Ärzte kennengelernt. Also der eine war Orthopäde, der hat mir beim Kinooper immer die Getränke-Gastronomie organisiert. Der war Arzt, ja, der hat noch studiert und es war auch so ein Power-Typ, der heißt Christoph Burkhardt. Der hat dann die Zelte aufgebaut, die Becher organisiert und hat mich nie beschissen. Also er hat dann hinterher immer ausgerechnet und hat gesagt, gut, wir haben ein Fass Bier verloren durch zu viel Ausschenken. Aber er hat mich nie beschissen und ich habe ihn geliebt dafür. Und ich habe ihm immer gutes Geld gegeben und er ist bis heute mein Freund und er kennt sich in meinem Körper aus. Zu dem gehe ich immer, wenn mir was zwickt. Und dann gibt es einen anderen, der kann mich immer impfen und erklärt mir, was in meinem Körper los ist. Habe ich Angst vor Krankheit? Ja, ich finde es nicht schön.
Sei so lieb, mach doch mal einen Kurzabriss, weil die Zeit uns nicht dafür reichen würde, was deine Firma, die Gral, so heißt sie ja, seit Mitte der 90er, alles an Veranstaltungen schon durchgeführt hat und macht. Also wirklich im Schnelldurchlauf.
Das ist relativ bunt. Also die heißt eigentlich nicht Gral, sondern ich habe sie mir am Anfang ausgedacht und das ist eine Abkürzung für gründliche Realisierung allgemeiner Lebensfreude, Werbe- und Veranstaltungs MbH. Ich wollte einfach provozieren, ob das Handelsregister anruft und sagt, es ist zu lang. Ich so, nein, ist meine Freiheit, es darf so lang sein. Und die Abkürzung heißt halt Gral und die Firma gibt es seit 32 Jahren und ich glaube, es gibt keine Veranstaltungsform, bis auf die Beerdigung, die wir noch nicht gemacht haben. Also, ob wir jetzt für die Firma Burda eine völlig unbekannte Lady Gaga im Haus der Kunst auf die Bühne gestellt haben, ob wir dieses Kino Open Air auf dem Königsplatz gemacht haben, teilweise die Filmpremieren dort gemacht haben von Terminator 10. Wir hatten auf dem Bundeswehrgelände in Fürstenfeldbruck vor 2 Jahren die Gedenkveranstaltung der Angehörigen vom Olympia-Attentat 1972 in Anwesenheit des israelischen Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten und Herrn Steinmeier und Nancy Faeser und des bayerischen Innenministers. Da durften wir arbeiten. Wir haben die Silvestermeile zuletzt auf der Leopoldstraße veranstaltet. Wir dürfen für ganz, ganz viele Firmen ihre Firmenveranstaltungen, ihre Kongresse machen, ihre Promotions machen. Und viele kommen zu uns und sagen, wir brauchen was Verrücktes. Und dann denken wir zu uns zum 100. Mal das Verrückteste aus. Und das dürfen wir dann immer machen. Und ich finde es wahnsinnig spannend bis heute und tue das wahnsinnig gerne, weil mal stehst du mit der Frau Lady Gaga hinter der Bühne, mal mit den Sportfreunden Stillern, mal lernst du den Chef von ganz Deutschland, von diesem großen Versandhandel kennen und merkst, dass der große Sportfreunde Stiller-Fan ist.
Alexander Birken oder wer?
Nee, Rocco. Rocco Bräuninger, der Chef von Amazon Deutschland.
Achso, okay. Ich habe es an Otto gerade gedacht.
Nein.
Okay, auch gut.
Der ist auch Versandhändler. Amazon ist auch ein Versandhändler.
Ja, Amazon ist ein bisschen größer noch, genau.
Ist das so?
Ja.
Und für die können wir ganz oft ihre Filmpremieren, ihre LOL machen. Und da lernt man halt Leute kennen. Und inzwischen bin ich sehr offen und sage, ach, du bist der Bulli, ich kenne dich von früher. Und ach, sie sind Bundestrainer, wollen sie den kennenlernen? Und ich merke halt, dass du, egal wie groß der Name ist, die Leute haben alle dieselben Bedürfnisse. Es ist heiß, ich will einen Schluck Wasser, wo ist die nächste Toilette? Und Lady Gaga möchte einfach nur von mir wissen, ob ihr Lippenstift noch okay ist. Und Al Gore war da und der will einfach nur wissen, wo ist sein Salat und verdammt, wo kann ich in München meine Socken waschen lassen? Ich habe meine Socken vergessen.
Den habe ich auch kennengelernt, in New York. Als ich ein Praktikum bei CBS gemacht habe.
Okay, cool.
Fand ich, war ich auch ganz stolz.
Ja.
Ja, in der Green Room Betreuung.
Ja.
Fand ich ganz, ganz, ganz toll. Fand es dann blöd, dass er die Wahl verloren hat.
Ja, fand ich auch.
Dachte mir, verdammt. Ich glaube, da wäre vieles anders gelaufen damals.
Ja.
Das ist meine These.
Ja, ja. Die amerikanischen Wahlen sind oft sehr prägend für die Welt.
Das ist wohl wahr. Was sagst du denn, sind so, das ist echt schwer zu sagen, ich weiß, versuch's trotzdem mal. Was waren denn die absoluten Highlights? Also der absolute, was sind die Erlebnisse, die auf den Events, wo du sagst, also crazy, was heute passiert ist?
Boah, im Millenniumsjahr gab es die Millenniumsmeile. Und da habe ich zum ersten Mal ein bisschen Schiss bekommen. Also ich habe mal eine Hormonuntersuchung bekommen, weil ich so wenig schlafe oder so schlecht schlafen kann. Und dann haben die Leute zu mir, die das untersucht haben, gesagt, du hast wenig Angsthormone. Dann habe ich mir kurz nachgedacht und gesagt, vermutlich wahr, weil das, was ich manchmal anfasse, andere hätten mehr Angst. Aber ich denke mir immer nur, es sind Aufgaben. Und so stand ich in der Nacht 99-2000 am Siegestor auf einer Bühne. Vor mir waren 90.000 Menschen, bis zum Odeonsplatz wusste ich, waren es circa 300.000 Menschen. Die waren alle friedlich. Alle haben gefeiert, aber es war gefährlich. Und ich habe mir kurz überlegt, ich war nicht zuständig für die Sicherheit, aber trotzdem kletterte gerade da drüben so ein Typ auf einen großen LKW. Es war kalt, der war glatt und drunter waren, und ich sah den Typen schon runterfallen, 5 Menschen querschnittsgelähmt und er tot. Und was machst du dann? Es gab niemand außer mir und 2 Kollegen und du bist aber nicht da durchgekommen zu dem LKW. Dann habe ich gesagt zur Band, hör mal ganz kurz, ich muss was durchsagen. Und dann sagte ich, habe mir kurz überlegt, wie könnte ich es friedlich hinbekommen, dass das keine Toten gibt. Dann sagte ich, bin ich auf die Bühne und wenn ich muss, kann ich sehr schnell kreativ sein. Dann sagte ich, passt auf Leute, ihr habt eine großartige Zeit und es wird auch noch länger gehen, aber ich habe eine Bitte. Der LKW dort drüben, der gehört ein Freund von mir. Und dort drüben klettern gerade 1-2 Leute auf den LKW und der geht kaputt. Wir machen die Musik gleich wieder an, aber könnt ihr einmal alle da drüber schauen und rufen, runter da. Und dann drehten sich 90.000 Menschen nach links und schrien, runter da. Und der Typ ging ganz schnell runter und keiner ging mehr rauf. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ich werde wirksam. Ist toll, es funktioniert. Und da habe ich angefangen, ja, du fängst irgendwann an, dir selbst zu vertrauen.
Sicherheit ist ja trotzdem ein großes Thema bei vielen Veranstaltungen, ist klar.
Ja.
Trotzdem passiert halt immer irgendwas oder so. Was sind so die Dinge, wo denen du sagst, boah, das war echt scheiße, dass das passiert ist?
Es gab mal eine Veranstaltung, da ist ein Hubsteiger umgefallen. Es war nicht meine Verantwortung, aber der Typ, der oben gestanden ist, dem hatten alle gesagt, du gehst da nicht hoch. Und der ist ohne Sicherung hoch, auf eigene Verantwortung. Alle hatten es ihm gesagt, er war 3 Tage später tot. Und ich musste danach, ich habe mich mit der Schwester getroffen und habe versucht, Geld zu sammeln für die Eltern, völlig unbeholfen. Und es tat mir so unendlich leid und ich habe mir geschworen, das wird, wenn ich das nächste Mal sowas sehe, nicht mehr passieren. Und seitdem schauen wir sehr stark, wir haben von Anfang an auf die Sicherheit, weil ich die Gesetze kenne, geschaut. Aber seitdem versuche ich noch stärker hinzuschauen, was kann passieren. Und das ist mit meiner gesamten Firma jetzt verankert. Teilweise völlig neurotisch. Also teilweise beachten wir Dinge, die gar nicht einschlägig sind. Ja, aber ich möchte einfach nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Mhm. Inzwischen sind das, was ich da tue, 4 verschiedene Firmen geworden. Und
welche 4 Firmen sind das?
Das ist einmal die Gral GmbH, die macht eben Veranstaltungen. Es gibt die Location Broker, die hat angefangen, die Schrannenhalle zu vermarkten, als sie leer war. Die macht Zwischennutzungen. Und verschiedene Immobilien-Zwischennutzungen, weil viele Menschen kaufen sich ein großes Haus, sagen, ich will morgen bauen, die stehen aber dann jahrelang leer und wir versuchen, da Leben reinzubringen.
Indem ihr irgendwie so gastronomische Konzepte oder was auch immer.
Pop-Up-Stores, Film oder manchmal sind es auch noch gute Gebäude und dann wird es halt wieder ein Büro. Mhm. Halt nur mit dem Kram, das ich gelernt habe.
Über einen absehbaren Zeitraum da
praktisch. Ein Filmbüro für ein halbes Jahr oder ein Künstleratelier für 10 Monate. Aber auch manchmal ein Gastro-Projekt in der Alten Akademie oder wo wir es überall schon gemacht haben. Das ist die Location Broker, die machen wir so zu 2, zu dritt. Dann gibt es die Location Compilation, die einfach nur noch dafür da ist, dass sie meine Rente irgendwie in der Hand halt und sagt, hoffentlich wird es nicht weniger, weil du als Geschäftsführer, Unternehmer nicht in Rentensysteme so leicht einzahlen kannst. Habe ich mir halt irgendwann in den 90ern gedacht, Norbert Blüm hat bestimmt nicht recht. Die Rente ist nicht sicher, sonst würde der es nicht so oft sagen. Deswegen schaue ich inzwischen ein bisschen so, was ist denn, wenn ich in 10 Jahren ganz alt bin? Was mache ich denn dann?
Und das ist dann eine eigene, also deine KSK oder was ist das dann?
Das ist so eine kleine Firma, wo das Geld von einer Versicherung drin liegt, die ausgelaufen ist.
Wie ein Fonds.
Ja, ich mache aber nichts damit, sondern die leiht mir mal Geld, wenn ich irgendwas kaufen will und dann muss ich es zurückzahlen, weil es ja meine Rente ist und das muss ich nach allen Regeln der Kunst sehr genau.
Wie ein Family Office, ein kleines praktisch, oder?
Naja, das bin halt nur ich.
Ja,
also, aber
Wolfram Office.
Ja, so würde ich es aber nicht nennen. Das ist halt einfach eine GmbH, die ich mal gegründet habe, dann für nichts gut war und ich gesagt habe, okay, bevor die komische Versicherung, die ich nicht kenne, dieses ganze Geld in der Hand hat, soll es lieber die Firma in der Hand haben, weil vielleicht kann ich irgendwas damit machen.
Okay.
Und jetzt habe ich auch noch eine Firma gegründet, die heißt Gral Content und Speakers, weil Redner immer ganz oft bei unseren Veranstaltungen auftreten. Wir sprechen die an und sagen, Du bist der El Gore oder du bist der, wer auch immer, der Altoberbürgermeister oder bist halt irgendein gelehrter Mensch oder weiser Mensch. Und die Leute, die da sprechen auf unseren Events, die haben mich wiederholt gefragt und haben gesagt, das macht Spaß mit mir, du bist mit dir, du bist seriös, du hast uns wahrscheinlich nicht beschissen und mach das doch öfter und das mache ich halt sehr gerne, weil ich lerne dadurch interessante Menschen kennen, von denen ich lernen kann.
Es ist praktisch ein Speaker-Management, also das
ist
praktisch
Speaker-Management,
so
genau.
Genau. So non-exklusive Verträge, wo ihr dann praktisch irgendein...
teilweise exklusiv, teilweise non-exklusiv, wo wir einfach die Leute anrufen und sagen, hey, wir haben doch einen Vertrag zusammen, kannst du denen deine Weisheiten erklären? Und ich lerne dann halt auch sehr viel. Wenn du schlaue Leute da irgendwie vermittelst und manchmal mitgehst und schaut, dass alles funktioniert, dann hörst du halt zu.
Ich glaube, du bist sowieso ein guter Zuhörer. Du bist jemand, der sehr aufsaugt immer so die Informationen.
Ja, aufsaugt und ungeduldig. Ich kann gar nicht manchmal so lange. Ich sollte mehr meinen Mitarbeitern zuhören. Die sind auch manchmal sehr oder immer sehr schlau. Das ist eine Weisheit, die ich von einem schlauen Menschen gehört habe. Höre mehr zu.
Das ist wohl wahr. Wenn du heute auf dich zurückschaust, dich in Poing in Nymphenburg warst, Teenageralter, gäbe es da etwas, was du dir selbst zurufen würdest?
Versuch 10% der Zeit mehr auf dich zu verwenden. Ich habe viel Spaß in der Arbeit, aber ich sollte ein bisschen öfter schwimmen gehen. Ich sollte ein bisschen öfter Zeit für mich haben. Das ist eigentlich das Wertvollste.
Ist das so für dich oder ist es etwas, wo du dich zwingen musst dazu?
Ich glaube, ich muss mich manchmal zwingen, weil eigentlich macht mir das ja alles rasend viel Spaß, was ich da mache. Also eine leere Schotterfläche und hey, was kann man hier machen? Ein Zirkus, eine Ausstellung, eine Party, ein Rave oder irgendwas Politisches?
Mit Sicherheit hast du doch mittlerweile einen riesen virtuellen Karteikasten mit ganz viel prominenten Gästen, weil du ja viele Veranstaltungen hast, in denen, da gibt es ja dann immer so eine E-List, eine B-List und so weiter. Für die Presse ja auch immer wichtig, ob sie vorbeikommen sollen. Das hast du wahrscheinlich so mit der Zeit dir aufgebaut, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja und nein. Also ja, ich schleudere in die Leute rein und bin da gar nicht so strategisch, weil ich eigentlich nicht so promigeil bin. Also weil ich die so normal finde. Weil wenn du nah dran bist, dann merkst du, dass der Harald Schmidt mit denselben Problemen kämpft wie du. Ja, Sauerkraut hat Blähungen, so. Und das entzaubert so sehr, ja. Das entzaubert so sehr und dadurch werden die auf einmal nicht mehr prominent für mich. Sondern, die sind die aus dem Fernsehen und ich kenne die ja, vielleicht kennen die mich auch. Nee, die sehen mich ja nur aus dem Fernsehen raus. Also die können mich ja nicht sehen. Also ich habe zu Prominenten, glaube ich, ein relativ unverkrampftes.
Ein entspanntes Verhältnis.
Ja.
Gab es denn trotzdem auch.
Ich erkenne viele nicht. Das ist ein großer Vorteil.
Gab es auf den Veranstaltungen auch mal Vorfälle oder Vorfällchen mit prominenteren Gästen?
Nee. Oft klammern die sich an mich und sagen, du gehst mir nicht auf den Nerv. Du weißt, wo hier die Champagnerbar ist oder das Klo ist oder wo ich in den Backstage-Raum komme. Die wollen oft, dass ich bei ihnen bleibe, weil ich es halt relativ entspannt. Also der Vorteil ist manchmal, der Schlüssel zum Prominenten ist manchmal, dass ich sie nicht erkenne. Also ich war einmal auf einem wahnsinnig wichtigen Filmpremiere und ich hatte es möglich gemacht, dass wir Hand of God, hieß die Serie, in der Kirche anschauen. Und die amerikanisch sprechenden oder englischsprachigen Schauspieler wollten es nicht auf Deutsch sehen und mein Auftraggeber kam völlig überraschend raus. Ich stand draußen und sagte, kannst du mit denen essen gehen? Wir haben da drüben reserviert. Ich so, mit denen da? Okay. Hab gesagt, los, kommt mit, wir gehen da rüber. Und dann merkte ich, dass so Autogrammjäger irgendwie angefangen haben zu schreien. Und ich sagte dann nur ganz scharf, die Leute haben Hunger. Die haben euch vorher alles unterschrieben. Ihr lasst uns jetzt 2 Stunden in Ruhe. Und dann haben die Prominenten gesagt, was hast du zu denen gesagt? Wir haben alles probiert, aber die lassen uns nicht in Ruhe. Ich habe gesagt, dass ihr ganz normale Menschen seid. Und dann lief ich mit denen davor. Das Restaurant fiel vom Glauben ab, dass diese Prominenten jetzt zu ihnen zum Essen. Die haben andere Leute von Tischen verscheucht.
Wer war das denn?
Das war der Ron Perlman, dieser Hellboy und der
Name der Rose auch.
Genau, und dann war es eine amerikanische Frau, die dachte ich, sei von Amazon irgendwie aus dem Management oder aus Amerika irgendwas. Mhm. Und ich fragte sie, was sie denn bei Amazon so beruflich tat.
Päckchen packen.
Ja, ja, und die lachte dann so herzlich und sagte, du bleibst bei mir, du setzt dich beim Essen neben mir, du bist lustig. Mhm. Und dann sprach ich mit der den ganzen Abend und über amerikanische Politik und dann kam ich auf das Event zurück mit diesen Schauspielern auf die Party und meine Mitarbeiter haben gesagt, du hast mit ihr geredet. Sag ich, mit wem? Und dann stellte sich raus, das war die Hauptdarstellerin von Desperate Housewives. Und ich hatte einen großartigen Abend und die hat mir total vertraut. Und
du weißt auch jetzt nicht mehr, wer es war.
Nee, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, weil sie auf die Party gekommen bin, habe ich gefragt, mit wem habe ich gesprochen? Die arbeitet doch bei Amazon, Päckchen machen oder so. Also ich habe einfach nicht geschnallt, dass das eine Schauspielerin war.
Eine bekannte Schauspielerin, die aber jetzt einfach auch wieder entfallen ist sozusagen. Die war dir vorher unbekannt, jetzt ist sie dir wieder unbekannt.
Ja, weil ich habe mich so nett mit der unterhalten und über alles Mögliche. Aber sie lachte immer nur, wenn ich sie fragte, was sie vom Beruf macht. Das war halt so.
Hast du denn, was sind denn deine, du bist ein unsteter Mensch. Und du kannst ja nicht anders, als immer irgendwie Pläne und Vorhaben zu haben. Was sind denn, gibt es Dinge, die du noch gerne machen willst, oder wo du sagst, das möchte ich gerne umsetzen?
Lange, gesund leben, schauen, dass es keinen Krieg gibt, vielleicht irgendwas Politisches bewegen. Ich mache mir da Gedanken drüber. Ich bin jetzt liiert mit einer Redakteurin von einer sehr großen Zeitung, mit der ich viel über Politik spreche. Ja. Ich habe mir eine Kiste gekauft, habe da drin alles für einen Notfall reingetan und habe mir gedacht, vielleicht keine dumme Idee. Ich betrachte das, was wir hier alle gerade machen, als zwischen wirklich eine fragile Sache, die wir hier machen politisch. Und ich hoffe, dass auch das politische System namens Rechtsstaat lange und gut weitergeht. Und daran mitzuwirken, wäre schön.
Du engagierst dich ja auch nebenher noch für ganz andere Themen, das weiß ich, unter anderem für das jüdische Dokumentationszentrum, oder was ist der richtige Name?
Das heißt NS-Doku-Zentrum Förderverein am Königsplatz. Mhm. Also es gibt da ein NS-Doku-Zentrum und dafür hatte ich irgendwann aus Schnapsideen die Idee, man könnte einen Förderverein machen. Und da haben die Leute mich ernst genommen und haben das gegründet und haben mich zum Vorstand, also mit in den Vorstand gewählt. Und da gibt es tolle Menschen, die da rumsitzen und wir haben ein bisschen Geld und dadurch versuchen wir irgendwie einerseits der Institution NS-Doku-Zentrum zu helfen. Andererseits haben wir eine Satzung, die es uns auch erlaubt zu sagen, wir machen eigene Aktionen, um darauf hinzuweisen, dass es nie wieder zu Faschismus kommen darf oder zu einem Staat, in dem Rechtsstaatlichkeit nichts mehr bedeutet, wo deine Menschenwürde nicht gewahrt wird.
Wir haben einen Einblick bekommen, dass Event mehr ist als nur Menschen zusammenbringen, sondern tatsächlich auch das Erleben. Und wie du es gerade gesagt hast, dass die Lebensfreude vielleicht sogar mitzunehmen, die vielleicht auch ganz stark im Zwischenmenschlichen besteht.
Ja, wir haben ganz viel über den Glamour gesprochen. Wir haben ganz wenig darüber gesprochen, wie viel Handarbeit dahinter ist. Wie viel Überlegung ist, damit du dein Glas am Eingang kriegst und es auch irgendwo wieder abstellen kannst. Das vergessen viele. Die Steckdose muss funktionieren, sonst geht der Kühlschrank nicht. Und wenn der Kühlschrank nicht geht, wird es essen und so weiter und so fort.
Aber das ist doch die wahre Magie.
Ja.
Wenn man das gar nicht drüber nachdenken muss, weil Dinge einfach passieren.
Ja, manche Kunden nehmen das ernst, manche unterschätzen es. Dass es eine Handarbeit gibt und einen Glamour. Der Glamour muss immer da sein. Jeder, der auf die Bühne geht, möchte gut ausschauen. Ob es der Chef der Malerinnung ist oder der Chef von dem Filmverleih ist, jeder will gut ausschauen. Alles muss funktionieren, alles muss gut ausschauen. Dass da 1000 kleine Schritte dahinter sind, dass das sicher ist, dass das gut ausschaut, dass das vielleicht später verwendet werden kann, dass da einer kommt und filmt und dreht, gerne mit al dente. Das muss mit 1000 kleinen Überlegungen, 1000 Mal Erfahrung, weil es gibt für sowas keine Checklisten. Es muss alles gemacht werden. Und das muss ich immer dazu erwähnen, wenn ich spreche über Glamour, über große Namen, über Filmpremieren und irgendwelche Prominente. Es gibt 1000 Schritte davor.
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe den Eindruck, dass das Erlebnis von Events, von Veranstaltungen, sogar von Messen, dass dieses Thema oder diese Themen in den letzten Jahren plötzlich wieder deutlich an Fahrt aufgenommen haben. Und ich mache das an verschiedenen Sachen fest. Also klar, wahrscheinlich Corona hat wahrscheinlich irgendwie sowas ausgelöst bei den Leuten, dass sie sagen, wir müssen uns endlich wieder mal sehen. Das ist irgendwie so naheliegend. Man sieht es in der Musikindustrie, die ja mittlerweile viel mehr Geld über die Konzerte verdient, als über die Streamings. Das Erlebnis ist plötzlich im Vordergrund und das ist so einmalig und ein Erlebnis hast du in dir, finde ich. Das ist etwas, was du hast, was du tatsächlich immer reproduzieren kannst. Deswegen fahre ich auch so gerne oder verreise so gerne. Und man hat das Gefühl, dass auch und gerade durch die sehr starke Digitalisierung, soziale Medien hast du vorhin schon genannt, aber auch KI, was ja auch sehr, sehr generisch ist, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Overload an Dingen geschieht, die völlig konträr, genau, oder nicht konträr, aber zumindest anders dastehen zu diesem persönlichen Erleben, zu der Veranstaltung, zu dem gesprochenen Wort, zu dem Menschen, den ich kennenlerne. Oder du musst mir jetzt eigentlich nur zustimmen oder sagen, du hast nicht recht.
Ja und nein, wie es halt so immer ist. Also ja, das echte Erleben ist wichtig. Aber B, es muss unbedingt alles fotografierbar sein. Das ist ganz komisch geworden. Früher reichte es, eine abgefahrene Party zu machen. Alle haben sich gut gefühlt. Heutzutage hat jeder eine Kamera dabei, die auch telefonieren kann, namens Telefon oder Handy. Und was da auf der Bühne ist, muss am besten, also es ist dann ein gutes Event, wenn klar, alles funktioniert, alles muss funktionieren, das vergessen viele, aber es muss auch Instagrammable sein. Wenn da einer, keine Ahnung, mit 1000 Drohnen deinen Namen in den Himmel schreibt und ein Feuerdrache fliegt durch die Luft, dann ist es was Tolles oder es muss der große Star auf der Bühne stehen oder es passiert irgendwas total Verrücktes. Also verrückt muss es immer stärker sein und ist ganz wichtig, wenn man es nicht fotografieren kann, hat es nicht stattgefunden.
Also die Erweiterung im digitalen Raum muss praktisch dann schon kommen, dass man es sharen kann.
Es muss auf jeden Fall zu sharen sein, egal wenn der Typ auf der Bühne was total Schlaues sagt. Ist nicht so schön, es muss auf jeden Fall brennen, hüpfen, ganz verrückt sein und ein Wasserfall aus dem Nichts kommen und in den Wasserfall muss das Logo sein, das jeder haben will. Also die Begehrlichkeit muss jetzt auch optisch umgesetzt werden. Also wenn ich über einen Trend in Events sprechen müsste, würde ich drüber sprechen, es muss Instagrammable sein, sonst findet es irgendwie nicht statt.
Wo lässt ihr euch eigentlich inspirieren? Also für die Ideen, also gehst du einfach auch weltweit auf andere Veranstaltungen und nimmst dann Dinge mit, technischer Natur oder also ich könnte mir vorstellen, du kannst gar nicht normal auf eine Party gehen, ohne irgendwie gleich den Profiblick drauf zu haben und zu scannen irgendwie.
Das ist wirklich ein Nachteil an dem Beruf. Du gehst auf ein Konzert und sagst, sie haben eine seilgebundene Rakete, habe ich auch schon gemacht. Da hinten haben sie einen LED-Screen, der ist aber sehr besonders. Und die Nebelmaschine da hinten habe ich noch nie gesehen. Und die Confetti-Maschine hatte ich noch nie mit einer LED-Leinwand drin. Also du gehst anders auf Events. Also einfach, wenn ich einfach nur auf ein Event gehe, leider kann ich es oft nicht genießen. Also weil ich habe sofort im Kopf, warum spielt der Security mit seinem Handy? Der muss doch viel mehr aufpassen, dass da nicht rein. Jetzt probiere ich mal an dem vorbeizugehen. Dann gehe ich an dem vorbei, hat mich nicht gemerkt. Eigentlich muss ich zum Veranstalter gehen und sagen, da läuft was nicht. Das abzuschalten ist verdammt schwer. Weil du machst es jeden Tag. Du bist so sehr drauf gepolt, dass alles funktioniert. Da ist ein Kabel. Über das kann niemand stolpern. Achtung, da ist ein Kabel. Also wirklich einfach normal auf einem. Deswegen ist am liebsten ist mir die Party in dem kleinen Häuschen, wo 10 Leute lustig um einen Plattenteller rumtanzen. Da muss ich nicht nachdenken. Da denke ich nur ans nächste Lied und dass ich Leute lieb habe oder dass da irgendwie Sympathie im Raum ist. Sobald es groß wird, fange ich an zu sagen, Moment mal, die Oper hat ja was Neues, die Oper macht das und das, vielleicht könnte ich das auch auf meinem Event machen. Mhm. Also klar, jeder meiner Mitarbeiter, ich bin ja nicht gerade alleine. Also es gibt bei uns 5 Projektteams und jeder saugt auf, was er toll findet. Und ich kann nicht bei jedem Konzept dabei sein. Ich bin wie ein Blümchen, wie ein Vögelchen von zu Blümchen zu springen und denen noch für irgendwas versuchen mitzugeben. Aber ab einer gewissen Größe kannst du nicht mehr alles mitgeben. Und ich freue mich, dass da halt Menschen sitzen, die auch ganz viel aufsaugen, auch sehr kreativ sind. Und ja, jeder von uns im Team geht auf andere Events und schaut manchmal oder spricht mit Lieferanten. Du brauchst ein Netzwerk von Menschen um dich herum, wenn du das tust, was ich tue, der mit dir Dinge realisiert, weil ich kann nicht kochen. Ich brauche einen ganz tollen Caterer, zu dem ich sage, pass auf, wir haben hier, keine Ahnung, Japanern, Bayern oder irgendwas oder irgendwie eine Andeutung in dem Essen, was den Leuten Spaß macht. Also du brauchst, das war jetzt ein Beispiel, nur eins, aber das musst du mal 100 nehmen.
Ja.
Weil die Garderobe
Security,
muss,
Deko, Garderobe, Personal, Bühnenbau, Musik, alles, was dazu gehört.
Einfach. Und wenn du niemanden kennst, der um 5 Uhr morgens das Ding putzt und um 6 Uhr morgens zurückgibst, dann wirst du es nicht mehr machen. Weil der Justizpalast muss am nächsten Tag wieder funktionieren. Das sind so 1000 Dinge, die viele nicht auf der Uhr haben, die sagen, ich will ja nur einen Kongress. Der muss schon toll sein, aber ist ja nur ein Kongress. Ja.
Das ist halt der Ausschnitt, den man nur erlebt. Und wie ich gerade gemeint habe, ich glaube, eine tolle Veranstaltung ist immer die, wo ich genau darüber nicht nachdenke,
genau,
was mich stört, sondern einfach nur im Flow bin und genieße.
Genau, du merkst nur, dass dieselbe Schrift auf der Bühne ist wie auf dem Buffet und irgendwas macht es mit den Leuten, wenn es irgendwie alles stimmig ist. Und das ist dann immer unser Job.
So schaut's aus.
So schaut's aus.
Nochmal vielen lieben Dank, Alex.
Sehr gerne. Dieser Nachklapp musste sein, weil alles so glamorous war und dann bewerben sich bei uns Leute, die glauben, es ist immer alles glamorous. Nein, ist es nicht. Es ist ganz viel Handarbeit. Genau, jetzt Schluss aber.
Und Cut.
Und Cut.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer und Daniel Müller. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Noah Hugo.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.